Achtung, hier sind die Fridays for Future Climate News, die Nachrichten gegen den Klimawandel. Hier sind die Climate News, Nachrichten für eine bessere Zukunft.
Hallo und herzlich willkommen zu den Climate News für den Monat Juni. Mein Name ist Jörg Rostek und wie immer trage ich für euch die wichtigsten Klimanachrichten des vergangenen Monats zusammen. Beginnen wir mit einem Artikel, der in der Wochenzeitung Die Zeit erschien. Schließt eure Augen und stellt euch Deutschland im Jahr 2050 vor, wenn die Klimakrise weiter so fortschreitet wie bisher. Das Klima in Hamburg wird so sein wie heute in Pamplona. Berlin wird wie Toulouse, München wie Mailand. Das sag nicht ich, das sagt, wie gesagt, die Wochenzeitung Die Zeit. Und an alle von euch, die vielleicht denken, boah cool, dann muss ich ja nicht mehr in Urlaub fahren. Nee. So cool ist das nicht, nämlich ziemlich heiß. Viele unserer Häuser hier in der Bundesrepublik Deutschland sind nämlich für solche Temperaturen gar nicht ausgelegt. Es ist wahrscheinlich, dass es dann neue öffentliche Einrichtungen geben wird, Räume, die extra deshalb gekühlt werden, damit die Menschen dort einen kühlen Raum finden, Schutz vor der Hitze. In Kanada, wo es kürzlich 49,6 Grad war, sieht man, was die Zukunft unter anderem bringen könnte. Dort hat man Turnhallen kurzum zu solchen Kühlräumen umgewidmet. Was kommt noch im Jahr 2050 auf uns zu, wenn die Klimakrise weiter so voranschreitet wie bisher? In Deutschland wird es dann nicht genug Wasser für alle geben. Das hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz festgestellt. Dass man auf die Dudes hören sollte, hat die Corona-Pandemie mittlerweile eindrucksvoll bewiesen. Denn schon jetzt ist der Grundwasserspiegel im Vergleich zu 1960 viel niedriger. Fachbehörden aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern haben ausgerechnet, dass die wasserkritischen Tage von momentan 11 bis 14 auf 43 bis 75 Tagen zunehmen könnten. Wasserkritisch bedeutet in dem Fall, und das kann sich ja wirklich niemand wünschen, dass beispielsweise, wie es im niedersächsischen Lauenau passiert ist, die Feuerwehr durch die Straßen fährt und Wasser eimerweise ausgibt, damit die Leute wenigstens die Toiletten spülen können. Das wirft die Frage auf, was in Berlin passiert, wenn dort Wassermangel herrscht. Oder in Brandenburg. Brandenburg hat heute schon eine negative Wasserbilanz. Die Bundesrepublik im Jahr 2050. Ich könnte die ganze Zeit so weitermachen. Dürre, Waldsterben, Überschwemmungen, zunehmende Starkregenereignisse, das Ende des Skiurlaubs, die Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen und die Auswirkungen auf unsere Demokratie, die Auswirkungen auf die bundesrepublikanische Demokratie, wenn Millionen von Menschen versuchen, nach Europa zu fliehen, Menschen, die jetzt schon in Ländern leben, in denen die Klimakrise so weit fortgeschritten ist, dass sie lebensbedrohlich wirkt, also existenziell bedrohlich, viel krasser, viel krasser als bei uns. Deutschland im Jahr 2050, das sollte man sehen, wenn man über den Benzinpreis streitet oder den CO2-Preis oder den Preis für Fleisch und die Forderungen von Fridays for Future. Was wollen wir eigentlich? Wollen wir ein Deutschland im Jahr 2050, das diesen Zustand in sich birgt, sehen, obwohl wir die Zukunft heute schon sehen? Oder wollen wir es nicht doch besser machen und Klimaneutralität anstreben und jetzt schon Produkte strukturell künstlich verteuern, damit wir später nicht noch mehr zahlen müssen, um die Schäden zu beheben? Und das alles natürlich sozialverträglich, das ist machbar. Das ist eine Entscheidung, die jetzt bei der kommenden Bundestagswahl im September ansteht. Und es gibt nur wenige Menschen in Deutschland, die dann behaupten dürfen, im Jahr 2050, sie hätten von den Problemen und von den ganzen Prognosen nichts gewusst, denn seit 2018 demonstriert Fridays for Future gegen die Klimakrise und bittet alle Generationen, ein klimagerechtes Leben zu führen, und die Politik wird darum gebeten, die Strukturen so zu verändern, dass Klimaneutralität angestrebt wird. Das hat viele Erfolge gebracht, die Proteste von Fridays for Future. Unter anderem sagen mittlerweile, das sagt eine aktuelle Umfrage, 8 von 10 befragten Menschen in Deutschland, dass sie wegen des Klimas besorgt sind. 7 von 10 sagen, dass sie persönlich die Auswirkungen der Klimakrise bereits erlebt haben. Hinzu kommt ein zunehmendes Bewusstsein für globale Zusammenhänge, will heißen, immer mehr Menschen verstehen den Zusammenhang zwischen Gletscherschmelze oder Starkregen und Klimakrisen und deren Auswirkungen auf unser Leben. Deshalb ist es erstaunlich, dass 45% der Befragten angeben, sich angesichts der Klimakrise hilflos zu fühlen. 2/3 der Befragten meinten sogar, dass sie durch ihr eigenes Verhalten etwas gegen die Klimakrise tun könnten, aber sie meinten gleichzeitig, dass der Einfluss ihres eigenen Verhaltens zu klein sei, um den eigentlichen Unterschied auszumachen. Was die Leute so machen, um klimafreundlicher zu leben, ist sehr vielfältig. Sie kaufen regionale Produkte, weniger Plastikverpackungen, auf Flugzeugreisen wird verzichtet, Autofahrten werden vermieden, Ökostrom wird bezogen, umweltfreundliche Produkte und Marken werden generell bevorzugt. Auf Fleisch verzichten auch immer mehr. Es gab noch nie so viele VeganerInnen und VegetarierInnen in der Bundesrepublik. Und trotzdem haben die Leute das Gefühl, Zitat, auf dem eigenen Verhalten sitzen zu bleiben und darüber hinaus wenig ausrichten zu können, Zitat Ende. 6 von 10 Personen stellen ihre eigenen Lebensgewohnheiten in Frage. 2/3 der Befragten würden Regeln, die das eigene Konsumverhalten verändern, begrüßen. Gleichzeitig empfindet eine Mehrheit den Einsatz der Institutionen, also gegen die Klimakrise, wie zum Beispiel der Einsatz des Staates oder der Wirtschaft, als viel zu klein. Insbesondere aus der Wirtschaft komme viel zu wenig. Deshalb fordern, aufgemerkt, 7 von 10 Personen mehr Druck auf die Wirtschaft. Deshalb braucht es Maßnahmen, die systematisch wirken. CO2-Preis, ein früher Kohleausstieg, Solarpflicht auf Neubauten, ein Ende der Subventionen für fossile Energieträger, kein Geld mehr für klimaschädliche Projekte, das frühe Ende des Verbrennungsmotors und vieles mehr, das sind Beispiele, die Fridays for Future unter anderem vorschlägt und die strukturell funktionieren würden, wenn man sie anwendet. Und es wird ja gerade verstärkt über sozialpolitische Maßnahmen gesprochen. Dabei ist natürlich interessant, es haben viele PolitikerInnen in letzter Zeit gesagt, dass die sozialpolitische Karte immer dann gespielt wird, wenn es um Klimaschutz geht. Also, wenn plötzlich jemand über höhere Preise für Fleisch diskutiert, dann heißt es plötzlich immer von Seiten von PolitikerInnen, die sich noch nie so richtig für Soziale eingesetzt haben, ja, aber dann kann ja nicht jeder Fleisch essen, weil dann wird es zu teuer. Oder die Stromrechnung würde plötzlich zu hoch und so weiter und so fort. Und da ist natürlich auch was dran. Aber anstatt dann darüber zu diskutieren, wie man sozialpolitisch agieren sollte, damit diese Probleme aufgefangen werden, und das ist möglich, wird, wie gesagt, Klimaschutz per se als unsozial gebrandmarkt und abgelehnt. Dabei gibt es so viele coole Ideen, wie man sozialpolitisch Klimaschutz betreiben könnte. Eine Idee hat die Le Monde Diplomatique ausgeführt in ihrer aktuellen Ausgabe, nämlich den Zusammenhang zwischen Arbeitszeit und Klimaschutz. Vielleicht habt ihr es nicht gewusst, aber im Jahr 2019 lag die durchschnittliche Wochenarbeitszeit eines Erwerbstätigen in Deutschland bei 34,8 Stunden die Woche. Die aktuelle Ausgabe der Le Monde Diplomatique beschäftigt sich mit der Frage, ob es gut ist für das Klima, wenn wir weniger arbeiten. Also nicht 40 oder 50 oder 60 Stunden die Woche, sondern tatsächlich nur, sagen wir, 28 Stunden die Woche. Oder noch konkreter, die ganze Zeit diskutieren wir in Deutschland, welche Auswirkungen der Klimaschutz auf die Sozialpolitik hat. Man könnte ja auch mal fragen, welche Auswirkungen die Sozialpolitik auf die Klimapolitik hat. Natürlich geht es bei der traditionellen Sozialpolitik eher um die Frage wie, was ist für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz wichtig, wie sind die Menschen versorgt mit dem Nötigsten und so weiter und so fort. Tatsächlich gibt es aber auch einen wissenschaftlichen Nachweis darüber, dass Arbeitszeit und CO2-Ausstoß direkt miteinander zusammenhängen. Der Zusammenhang heißt, je mehr wir arbeiten, desto höher ist der CO2-Ausstoß. Das bedeutet außerdem, je mehr wir verdienen, also finanziell, desto wahrscheinlicher wählen wir einen CO2-intensiven Konsum. Das bedeutet im Umkehrschluss, je mehr Freizeit wir haben, desto klimagerechter wird unser Wohlstand. Ich setze noch einen drauf. Je weniger Stress wir haben, desto weniger Stress hat unser Planet. Allein durch die Reduktion der Wochenarbeitszeit. Der historische Kampf um menschenwürdige Arbeit dauert schon lange an. Die Abschaffung der Kinderarbeit, die Abschaffung der Sklaverei, Arbeitsschutz generell, Versicherungen und vieles, vieles mehr hat den Arbeitsmarkt menschenwürdig gemacht. Was spricht dagegen, den Arbeitsmarkt auch klimagerecht zu machen? Auch ist Arbeit oft ungleich verteilt. Warum nicht weniger arbeiten und die Arbeit mit anderen teilen? Die Arbeit suchen. Wer schwere körperliche Arbeit zu verrichten hat, ist dafür vielleicht dankbar. Man darf sich da nichts vormachen. Es sind die reichen Haushalte, die das Klima am meisten belasten. Und unsere Gesellschaft belohnt Hyperkonsum durch eine Form der Anerkennung, die moralisch betrachtet unangemessen ist. Und wenn wir das erkennen, dann wird es vielleicht auch nicht ungewöhnlich bleiben, dass jemand sagt, nein, ich möchte nicht länger arbeiten und mir Sachen kaufen, die ich eigentlich gar nicht brauche, sondern mehr Zeit mit meinen Freundinnen und Freunden und meiner Familie verbringen. Und dabei sogar noch was für das Klima tun. Und es wäre auch ein tolles Zeichen dafür, dass ein Mensch nicht nur das wert ist, was er dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellt, sondern viel mehr als das. Vielleicht habt ihr die Bilder schon in den Nachrichten gesehen. Was im Juni auch aktuell war und leider immer noch ist, ist die aktuelle Hungersnot in Madagaskar. Madagaskar ist leider nicht nur ein trollig anzusehender Zeichentrickfilm, sondern auch ein Land, das aktuell von zwei Dürren hintereinander verfolgt wurde. Die Klimakrise ist schuld und nun leiden die Menschen. Alle Staaten, die CO2 ausgestoßen haben, sind nun in der Verantwortung zu helfen. Denn hunderttausende Menschen sind vom Hungertod bedroht. Das sagt das Welternährungsprogramm. Es ist die schlimmste Dürre seit über 40 Jahren. Die Bilder, die Europa erreichen, sind fast nicht zu ertragen. Zitat: So groß war hier die Not noch nie, sagte der in Madagaskar stationierte Landesleiter der Welthungerhilfe, Kenneth Bowen, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hungernde seien inzwischen dazu übergegangen, Insekten, Lehm und lose Blätter zu essen, berichtete die Tagesschau auf ihrer Homepage. Die Welthungerhilfe ruft dringend zu Spenden auf. Die Vereinten Nationen und die Regierung von Madagaskar bitten nun die internationale Gemeinschaft um rund 155 Millionen Dollar, um das Schlimmste zu verhindern. Die Welthungerhilfe hat unter www.welthungerhilfe.de eine Spendenaktion gestartet. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere Euro von eurer Seite mit drin. Ich fänd's cool. Der CO2-Ausstoß kostet also Menschenleben, weil er Dürren verursacht, die dann Hunger verursachen, die dann Tode verursachen. Da lohnt es sich doch mal zu gucken, wer eigentlich die Energiewende, die ja dafür sorgen soll, dass weniger CO2 ausgestoßen wird, blockiert. Und wie am Anfang dieser Climate News möchte ich mit einem Artikel aus der Wochenzeitung Die Zeit enden, in der es um die BlockiererInnen der Energiewende geht. Wer verhindert die Energiewende in Deutschland? Die Energiewende in Deutschland kommt nur schleppend voran. Immer wieder werden gesetzliche Regeln erlassen, wie zum Beispiel Abstandsregelungen für Windräder, wie jetzt durch das jüngste Klimaschutzgesetz in NRW. Hallo, Herr Pinkwart, ganz lieben Dank dafür. Danke für nichts. Das wirft die Frage auf, wer eigentlich davon profitiert, dass es nicht vorangeht und wer das alles politisch initiiert. Die Zeit hat einige PolitikerInnen und UnternehmerInnen ausgemacht und in einem Artikel als die Energiewendebremser bezeichnet. Kleiner Spoiler, alle sind in der CDU und maßgeblich in Baden-Württemberg organisiert. Da ist zum Beispiel der Unternehmer Martin Herrenknecht, dem die Herrenknecht AG gehört. Die Herrenknecht AG baut Maschinen, die zur Verlegung von Kabeln benötigt werden. Überall Windräder und ein dezentrales Stromnetzwerk. Aus der Sicht der Herrenknecht AG wohl finanziell keine gute Idee. Da ist der Bundestagsabgeordnete Joachim Pfeiffer, der mal ehemaliger energiepolitischer Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion war und nach der Enthüllung über seine Nebentätigkeiten zurücktrat. Oder da ist auch Georg Nüßlein, der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Bundestagsfraktion, der mittlerweile ebenso zurückgetreten ist. Ach ja, und dann ist da noch Thomas Bareis, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, der den menschengemachten Klimawandel leugnet. Das sag nicht ich, das sagt die Wochenzeitung Die Zeit. Auffallend viele dieser Männer kommen aus Baden-Württemberg, so auch der CDU-Abgeordnete Axel Fischer, dessen Immunität durch den Bundestag aufgehoben worden ist, weil er im Verdacht steht, Schmiergeld aus dem, Achtung, Ölland Aserbaidschan angenommen zu haben. Und last but not least, nicht zu vergessen, ist da noch der wegen der Maskenaffäre zurückgetretene Nicolas Löbel, ebenfalls CDU. Der Einfluss von WindkraftgegnerInnen reicht bis ins Bundeswirtschaftsministerium. Für weitere Informationen in diese Richtung empfehle ich Greenpeace. Und zwar die Publikation von Greenpeace Gegner der Windkraft gibt es als PDF im Netz. Eine Lektüre, die keinen Spaß macht, aber vielleicht hilft bei eurer Wahlentscheidung bei der Bundestagswahl am 26. September diesen Jahres. Und wenn ihr Briefwahl machen wollt, macht Briefwahl. Wenn ihr ins Wahllokal gehen wollt, geht ins Wahllokal. Scheißegal. Hauptsache, ihr geht wählen und wählt Parteien, die die Klimakrise ernst nehmen, anstatt irgendwelchen LobbyistInnen hinterherzurennen, die die Windkraft blockieren. Das war mein Schlusswort. Ganz lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Monat Juli. Hoffentlich nicht so heiß wie in Kanada. Macht's gut.